Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Du willst auch zu sehen und nicht nur zu hören? Diese Folge kannst du dir auch bei YouTube ansehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich die liebe Skoliose-Betroffene Audrey zu Gast. Herzlich willkommen, Audrey.
Hallo, Conny.
Ja, ich habe mich riesig gefreut, als du mich gefragt hast, ob wir eine Podcast-Folge aufnehmen und wir Kontakt hatten, denn du hast mir auch jetzt gerade wieder im Vorgespräch erzählt, dass du beinahe alle, du hast gesagt alle, oder? Alle Podcast-Folgen gehört hast, und das freut mich natürlich ungemein und ich gratuliere dir dazu, weil das ist schon echt, echt viel Content und echt viel Zeit, aber freut mich, dass du da so dahinter bist. Ja, und wir auch uns heute mit deiner Geschichte beschäftigen, und ich denke, da werden ein paar Sachen dabei sein, die auch in noch keiner Podcast-Folge davor angesprochen wurden. So, jetzt möchte ich dir aber am Anfang natürlich erstmal die Gelegenheit geben, dich vorzustellen, wer bist du, woher kommst du, und dann starte gern mal rein so in die Anfänge deiner Skoliose-Geschichte.
Alles klar, gut. Mein Name ist Audrey, ich bin 36 Jahre alt, ich leite ein Marketing-Team und bin zweifach Mama. Meine Kinder sind 8,5 und 4 Jahre alt, genau. Und ich habe seit meinem 6. Lebensjahr eine Skoliose. Genau, das Besondere bei mir ist, dass ich aus Frankreich komme. Das heißt, die ganze Behandlung ist tatsächlich, also die meiste Behandlung ist in Frankreich, hat in Frankreich stattgefunden. Und bin erst seit knapp über, ich würde mal sagen, 10, 12 Jahre in Deutschland. Wohne jetzt in der Nähe von Dresden, genau.
Also ich bin jetzt auch mehr gespannt, was du berichtest, damit wir auch so ein bisschen diesen Blick über den Tellerrand bekommen, wie das denn auch in anderen europäischen Ländern abläuft. Weil ich sage jetzt einmal, wir so gerade in Deutschland und Österreich, wir sind ja sehr fokussiert auch eben auf Schrot und Korsett und so weiter. Und ja, gespannt, welche Unterschiede es da auch gibt. Das heißt, wer ist denn überhaupt drauf gekommen, dass da vielleicht irgendwas mit deinem Rücken nicht stimmen könnte? War das so eine Routinekontrolle in Frankreich oder ist es deinen Eltern aufgefallen?
Tatsächlich war es eine Routineuntersuchung. Da war ich 6 Jahre alt und wollte mich fürs Schwimmen anmelden. Genau, und dann bin ich damals zum Hausarzt. Also bei uns gab es keinen Kinderarzt oder so, sondern unser Hausarzt hat mich dann mal angeguckt und hat gesagt, hier, da ist eine leichte Skoliose. Und für uns war das Thema Skoliose nicht ganz fremd, weil meine Oma väterlicherseits auch eine Skoliose hatte. Genau, und wir wussten, also man sagt zwar, dass es idiopathisch ist und dass man es nicht unbedingt auf die Genetik dann zurückführen kann, nichtsdestotrotz waren wir halt schon sensibilisiert, sage ich mal.
Ich verstehe. Okay, alles klar. Das heißt, das Thema nicht ganz unbekannt, und das kann ja aber durchaus auch mal ein Vorteil sein, sage ich mal, auf der Reise, wenn man das ungefähr dann schon einordnen kann. Wie ging es dann weiter bei dir?
Also tatsächlich, da war ich noch jung und der Arzt hat zwar gesagt, beobachten und gucken. Dadurch, dass ich mich sowieso zum Schwimmen anmelden wollte, war Sport ja kein Thema. Ich glaube, der hat mich kurz damals ein bisschen Krankengymnastik verschrieben. Aber das Thema Schrot gab es überhaupt nicht. Das habe ich zum ersten Mal tatsächlich in deinem Podcast gehört. Genau, das heißt, es war ganz normale Krankengymnastik und mal gucken, aber sich vielleicht schon mal nach einem Orthopäden dann in Paris umschauen.
Genau. Okay, das heißt, und bei der Physiotherapie, kannst du dich daran erinnern? Also waren das dann irgendwie so asymmetrische Übungen oder war das eher alles so Standard?
Das war eigentlich Standardübungen. Also es ging wirklich um Bewegungen und Beweglichkeit. Aber da war nicht so richtig, also da waren ein paar Gewichte bestimmt. Aber da war ich noch ganz jung und wie gesagt, es waren vielleicht 6 Sitzungen maximal.
Also verstehe. Da, ja.
Genau. Wichtig war tatsächlich, dass ich dann ganz sportlich geblieben bin und dass ich im Schwimmclub dann auch mehrmals die Woche trainiert habe. Und da haben wir uns trotzdem, wie gesagt, auf dem Weg zu, auf der Suche nach einem Orthopäden gemacht. Das Gute, wenn man in der Nähe von Paris wohnt, ist, dass es ganz viele Kinderkrankenhäuser gibt. Zum Beispiel, es gibt Debré, Necker. Und ich bin dann in Saint-Vincent-de-Paul gelandet. Genau, das, die einzige Herausforderung, sage ich mal, ist immer, dass man, bevor man einen Termin bekommt, man muss ganz, ganz lange warten. Also das waren schon 6, 7, 8 Monate jeweils. Und ich weiß noch, beim ersten Termin, da sind natürlich große Unikliniken und große Krankenhäuser. Das heißt, es ist nicht nur ein Arzt, der sich einen Rücken anschaut, sondern da sind auch ganz viele Studenten und ganz viele Ärzte drumherum. Und ich muss sagen, also für mich, ich war vielleicht so 8 Jahre alt, das war schon ganz schön beeindruckend, ne? Das hat mir auch ganz viel Angst gemacht und in dem Moment habe ich mich nicht so richtig wohl gefühlt, habe halt Angst bekommen und habe zu meinen Eltern gesagt, nee, irgendwie, ich fühle mich nicht wohl, da können wir vielleicht weitersuchen nach einem anderen Arzt. Genau, dann sind wir in einem anderen Krankenhaus gelandet und da sind wir aber geblieben, denn es war schon, ich sag mal, zu spät. Da war ich 9 Jahre alt, sind viele Monate vergangen und da kam das erste Röntgenbild tatsächlich. Und ich habe jetzt gerade leider nicht mehr die genaue Gradzahl im Kopf, aber wir waren schon im 50er, 60er Bereich.
Wow, okay. Kannst du dich erinnern, hattest du damals Beschwerden?
Ganz jung nicht unbedingt. Die Beschwerden kamen dann nach und nach tatsächlich. Also ich habe über Rückenschmerzen am Anfang nicht geklagt. Das kam dann erst ja ins Gymnasium erst.
Okay, ja. Das heißt, dein erstes Röntgenbild war dann eigentlich wirklich erst mit 9 Jahren.
Richtig.
Okay, also doch quasi ein langer Weg natürlich dann dorthin. Ja. Das hört man ja tatsächlich öfter, dass man eben beim Hausarzt, sage ich mal, startet und bis man dann eben bei einem Orthopäden landet und so weiter und so fort, ja, dann dauert das Ganze natürlich auch ein bisschen. Das heißt, war dann gleich die OP im Gespräch?
Nein, die OP tatsächlich nicht, aber es wurde schon, ich sag mal, angedroht. Also das Thema OP gab es schon und da war ich, wie gesagt, 9 Jahre alt. Das heißt, das war irgendwie Ende der 90er. Und da war das Thema OP auch ein bisschen anders. Also das hieß, für eine OP bleibt man einen Monat dann nach der OP auf dem Bauch liegen und ganz viele schreckliche Geschichten. Genau, deswegen, also das wurde schon irgendwie gesagt, das ist eine Gradzahl, da muss man gucken. Aber mit 9 Jahren war es noch kein Thema. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie damals überhaupt diese flexiblen Stäbe hatten oder ob sie dann wirklich bis zum Ende des Wachstums gewartet haben. Sie wollten aber bei mir etwas Neues probieren, ein neuer Ansatz. Und ich glaube, das ist das, was ich noch nie in deinen Podcast-Folgen tatsächlich gehört habe. Und zwar, wie gesagt, ich war Leistungsschwimmerin. Das heißt, ich hatte mehrmals die Woche Training. Und die Ärzte haben sich meinen Rücken angeschaut und haben gesagt, der Rücken ist stark und die Muskulatur würde das aushalten, dass man mich 5 Monate lang eingibst. So, das heißt nicht wie ein Korsett ausziehen, sondern wirklich 5 Monate lang vom Hals bis zur Hüfte. Wirklich ein Korsett. Wir haben es gewogen, das wog damals 7 Kilo. Das war ganz schwer.
Wow, ja.
Ja. Und bevor man mich in diesem gesteckt hat, da war ich erstmal eine Woche auf einer Streckbank. Genau. Eine
Und
Streckbank.
jetzt musst du uns mitnehmen. Weil jetzt, ich höre schon ganz, ganz viele Skolis und mich persönlich trifft es jetzt auch so, hä, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Okay, das heißt, bevor noch was passiert ist, du warst eine Woche auf einer Streckbank, ich nehme an, im Krankenhaus.
Genau, richtig, im Krankenhaus. Das ist. Also das sah wirklich damals aus wie diese, wie diese Betten, wo man mehrere Leichen übereinander dann transportiert hat.
Ja.
Also das war wirklich gruselig. Ich meine, da war auch ein altes Krankenhaus. Das Krankenhaus gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber ja, das war alles ein bisschen, ja, bisschen alt. Und eine Streckbank ist, wie gesagt, so eine Liege. Da ist kein Kopfkissen, sondern da war ich an der Hüfte angeschnallt und an dem Kopf hatte ich so ein Gestell, sage ich mal. Und da waren Gewichte. Also 10% von meinem Gewicht, das heißt, ich hatte 4 Kilo an meinem Kopf, die mich wirklich gestreckt haben. Und ab und zu durfte ich auch mal, ich hatte kleine Pedalen und dann durfte ich auch dann auch noch ein bisschen noch mehr strecken praktisch. Genau. Und
Und du
das
warst
eine
in
Woche.
Rückenlage die ganze Zeit?
Genau. Ich war in Rückenlage, durfte auch nicht aufstehen.
Wow.
Genau, nur zum Essen durfte ich das Kopfteil abnehmen. Aber ansonsten war ich wirklich genau die ganze Woche drauf.
War das beklemmend für dich? Also ich stelle mir das ziemlich beklemmend vor, wenn ich weiß, okay, ich darf da jetzt eine Woche lang nicht aufstehen.
Das war tatsächlich, also ein bisschen, ja, furchtbar oder, also ich will nicht sagen traumatisierend. Das Gute war, ich hatte eine nette Zimmernachbarin. Sie hatte eine ganz andere, also ganz andere Knochenprobleme, sage ich mal. Und wir haben uns aber damals auch sehr gut unterhalten, weil natürlich konnte ich kein Buch lesen, ich konnte kein Fernsehen gucken, ich konnte einfach nur die Flecken an der Decke dann sehen. Das war 7 lange Tage, sage ich mal.
Ja, okay, also die hat dir ein bisschen, sage ich mal, diese Zeit versüßt.
Genau,
Okay, und
genau.
das Ziel war, dich quasi in die Länge zu strecken, bevor du dann in dieses Gipskorsett, sage ich jetzt mal, dazu kamst. Und
Genau.
dieses Gipskorsett, das war asymmetrisch gebaut, wie ein Chineau-Korsett, sage ich mal, oder war das symmetrisch, einfach nur an deinen Körper modelliert? Und man hat versucht, diese Streckung einfach nur zu erhalten.
Also man hat tatsächlich versucht, nur die Streckung erstmal zu erhalten, indem auch mein Kopf dann fixiert war. Ich glaube nicht, dass es asymmetrisch war und es gab auf jeden Fall keine Piloten drin.
Okay, alles klar. Also gänzlich sage ich jetzt einmal eine andere Schiene als das Korsett, so wie wir es quasi dann kennen. Okay, so,
Genau.
das heißt, dann wurden diese Gewichte quasi abgenommen nach der Woche und du wurdest eingegipst.
Genau. Da war so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ein bisschen wie diese Klettergerüste, also ganz viele Stangen. Und da haben die noch einmal praktisch draufgehangen, so einmal gestreckt und da eingegipst. Ich durfte nach 2,5 Monaten den Gips wechseln und einmal duschen gehen. Das war eine wunderbare Dusche.
Also Audrey, mir bleibt gerade der Mund offen stehen. Also ich danke dir vielmals, dass du uns das berichtest. Bitte, wie war diese Zeit für dich?
Nicht so schön tatsächlich. Also ich musste aufpassen, weil wenn man stolpert und hinfällt, dann bricht man sich einen Arm oder ein Bein. Ich durfte in der Zeit auch nicht auf dem Sofa sitzen, weil da wäre ich nicht rausgekommen alleine. Ich hatte damals ein Hochbett. Meine Eltern haben mich jeden Abend dann ins Bett gesteckt
Ja.
und gebracht und also mit Plüschtiere als Keil sozusagen drumherum, damit mir auch die Arme nicht einschlafen oder die Beine.
Ja.
Genau, das war eine lange Zeit. Davon habe ich auch keine Bilder machen lassen. Oder habe wirklich diese ganzen Bilder vermieden, weil normale Klamotten kann man auch nicht tragen. Das heißt, ich habe die Klamotten meiner Oma getragen, so XXL-Klamotten. Und seitdem ist das Thema Rollkragenpulli bei mir ein bisschen raus.
Herrlich, okay, also das ist dir geblieben quasi, das erinnert dich zu sehr an die
Genau.
Zeit von damals. Bitte, warst du damit in der Schule?
Ja, ich war damit in der Schule. Ich durfte aber also ich musste die andere Treppe nehmen, also die Lehrertreppe, sage ich mal, damit mich eben keiner aus Versehen anrempelt oder ja. Also da war ich ein bisschen, ja, zur Seite.
Wow. Okay. Das heißt, wie lange hat es diese Korsettzeit genau gedauert und wie ist es danach weitergegangen? Weil was war eigentlich das Ziel? Weil natürlich auch so, wie du gesagt hast, ja, man hat sich vorher deine Muskulatur angesehen, weil wenn du halt gar nichts mehr bewegen kannst dann darin, dann passiert dir da auch was, sag ich mal, mit dem Gewebe.
Genau, tatsächlich. Deswegen haben sie das mal probiert. Normalerweise, also klassischerweise, ist dieser Gips, trägt man den maximal 2 Monate. Weil tatsächlich, das ist wie wenn man sich einen Arm bricht, dann ist die Muskulatur, nimmt dann komplett ab in der Zeit. Aber ich durfte dann, sobald mein Gips dann ab war, durfte ich dann wieder ganz normal trainieren und also es hat sich ziemlich schnell auch erholt tatsächlich.
Hat sich auch schnell erholt. Okay, ja. Weil das Spannende ist ja auch immer, was man ja bei eben Chino-Korsetts, was ja jetzt eben ganz eine andere Thematik ist, aber da gibt es ja dann auch immer diese Sache mit, ja, Muskelschwund und so weiter im Korsett. Und ich finde es ja ganz spannend, dass bei diese korrigierenden Korsetts sind ja sehr aktiv gebaut. Also ich habe es jetzt zum Beispiel auch gerade an unter der Kleidung. Ich kann mich jetzt da gar nicht irgendwie reinfallen lassen, weil da würden mir die Druckstellen sofort wehtun. Ja. Also ich bleibe halt immer in dieser aktiven Position und kenne auch keine Studien, wo wir jetzt quasi das haben mit Chino-Korsett und wirklich Muskelschwund. Falls übrigens irgendjemand, bin immer noch auf der Suche, aber falls irgendjemand, die so eine Studie hat, bitte mir zusenden. Danke vielmals, kleiner Einschub. So, jetzt aber wieder zurück zu dir. Und zwar, aber ich finde es spannend, dass du selbst in einem so einem Gipskorsett, was ja deutlich auch weitergegangen ist, ja, weiter runter und was symmetrischer gebaut war und jetzt nicht irgendwie asymmetrisch auf deine Skoliose hin. Dass du trotzdem da auch gesagt hast, hey, das hat sich relativ schnell wieder erholt. Finde ich spannend. Ja.
Auf jeden Fall. Das war wirklich, also Glück im Unglück, sage ich mal, dass die Muskulatur vorher so stark war oder so fit war, dass es dann wirklich das ausgehalten hat.
Eine kurze, ganz wichtige Information für dich. Vielleicht kennst du es, du willst alles richtig machen, aber je mehr du da draußen liest, desto größer wird die Verwirrung. Und auch im Internet, da widersprechen sich die Ratschläge und manchmal bleibt da einfach nur mehr dieses Gefühl zurück, mache ich überhaupt das Richtige, tue ich überhaupt genug? Und eigentlich willst du ja nur eins, du willst, dass du am richtigen Weg bist, um Progression aufzuhalten, um Schmerzen zu lindern, um deine Lebensqualität zu verbessern. Und oftmals, ich kenne das so gut von mir selbst, da steckt man halt alleine einfach fest, weil Suchmaschinen und Foren, ja, die liefern oftmals gefährliches Halbwissen und Einzelgespräche, die sind sehr, sehr wertvoll, aber oft richtig schwer zu bekommen und mit viel Aufwand verbunden. Und Fachbücher, ja, die sind schwer verständlich und bringen oft wenig Praxisbezug mit. Und was dann oft bleibt, ist eben diese Unsicherheit, dieser Frust und ganz oft auch diese Sorge, einfach wertvolle Zeit zu verlieren. Und genau deswegen habe ich das Skoliosehilfe-Online-Event ins Leben gerufen, wo dir führende Skoliose-Experten, also Ärzte, Physiotherapeutinnen und Trainerinnen, an einem Sonntag dir direkt in dein Wohnzimmer das Wissen verständlich auf deinen Weg mitgeben. Es wird um aktuelle Behandlungsmöglichkeiten gehen. Es wird auch ganz, ganz viel um das Thema Schwangerschaft, Hormone, Wechseljahre, also auch Physiotherapien, den unterschiedlichsten Lebensphasen gehen. Es wird eine praktische Einheit, skoliosegerechtes Pilates-Training geben. Und von mir wirst du erfahren, warum im Erwachsenenalter eben nicht alles verloren ist und was man alles noch tun kann. Besonders so Stichpunkte wie skoliosegerechtes Krafttraining, Mentaltraining, aber auch Erwachsenenkorsett werden da angesprochen werden. Mein Ziel ist es, egal ob du gerade ganz am Anfang bei der Diagnose Skoliose stehst oder ob du vielleicht Elternteil bist oder du ganz, ganz schon lange auf diesem Weg unterwegs bist. Ich möchte, dass du zum CEO deiner Skoliose wirst. Denn das ist so super wichtig, um auch später dann mal Entscheidungen treffen zu können, sich selbst auszukennen, sich dieses Wissen anzueignen. Weil es gibt so wenige Menschen leider da draußen, die das Thema wirklich verstanden haben und auch tagtäglich mit ganz vielen Skoliose-Betroffenen arbeiten. Und du hast die Chance, dir dieses ganze Wissen einfach an einem Sonntag direkt in dein Wohnzimmer zu holen. Wenn du am Eventtag keine Zeit hast, dann ist es auch absolut kein Problem, denn ich habe es geschafft, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, alle Vortragenden davon zu überzeugen, dass sie dir die Aufzeichnung auch 14 Tage nach dem Event zugänglich machen. Das heißt, du bekommst, wenn du das hinzubuchst als Add-on, die Möglichkeit,
Möglichkeit, dir alles in Ruhe nochmal anzusehen. Also ich glaube, leichter Skoliose Wissen zu tanken geht einfach nicht mehr. Du findest in der Beschreibung unter dieser Podcast-Folge alle wichtigen Infos dazu, inklusive dem Anmeldelink.
Okay, und hat man dann nach diesem Gipskorsett dann wieder ein Röntgen gemacht und hat sich das dann quasi angesehen, ob das jetzt alles was gebracht hat oder wie ging es da weiter?
Ja, also da war auf jeden Fall, das hat dann nach dem Strecken sofort etwas korrigiert und das ist dann auch tatsächlich so geblieben. Ist aber auch sowieso der Plan, dass dieser Gips nur die Vorstufe zum Chino-Korsett dann ist. Also dann habe ich tatsächlich auch Korsett getragen.
Aha, da war die Vorstufe noch da. Okay, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war das eher ein unter Anführungszeichen Experiment der Klinik, ja, als jetzt ein Standardvorgehen.
Genau, richtig, richtig.
Mhm. Okay, so, das heißt, jetzt bist du das. Danach war natürlich das Chino-Korsett für dich, nehme ich an, viel leichter zu tragen, oder? Weil wenn man so ein Korsett oder ein Gipskorsett gewöhnt ist, dann ist, glaube ich, danach alles andere Zuckerschlecken.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefreut, dann wieder frei zu sein, wieder normale Klamotten oder relativ neue Klamotten tragen zu können. Und ich hatte nicht diese Hürde, was ich bei vielen bei dir gehört habe, die gesagt haben, am Anfang tat es weh, ich muss dieses Korsett nach ein paar Stunden ausziehen. Bei mir gab es keine Eingewöhnung, sage ich mal, sondern ich war wirklich sofort bei 23 Stunden am Tag.
Okay. Und gab es da eine Phase auch dann, wo du dich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen da aufgelehnt hast dagegen und gesagt hast, boah, ich möchte das eigentlich alles gar nicht, oder hast du das immer durchgezogen?
Nee, ich habe es tatsächlich immer durchgezogen. Also da war ich ganz, ganz fleißig, da in der Hinsicht eine kleine Streberin. Das war für mich auch kein Problem. Ich wurde auch in der Schule deswegen auch nicht gehänselt oder so. Ich hatte immer meine Freundinnen dabei. Und meine Freundinnen haben dann auch tatsächlich gemerkt, wenn ich Rückenschmerzen hatte, wenn ich Schmerzen hatte, dann bin ich auf die Zehenspitzen gelaufen und geblieben. Und das haben sie dann auch mir gesagt oder mich drauf irgendwie hingewiesen. Genau, also da haben tatsächlich die Schmerzen mit dem Korsett angefangen.
Und hattest du dann in deinem Chino-Korsett eine Kopfwinkelkorrektur? Oder falls ja, wie viel, weißt du das?
Also ja, auf jeden Fall eine Kopfwinkelkorrektur. Was ich nicht hatte, woran ich mich überhaupt nicht erinnern kann, ist, dass ich dann im Korsett, also ein Vergleich, ein Röntgenbild in und ohne Korsett. Das hatte ich nicht. Also die Röntgenbilder waren wirklich alle, die Kontrollbilder waren alle ohne Korsett tatsächlich.
Ah, die waren alle ohne Korsett spannend. Und weißt du noch, wie lange du es ausgezogen hattest vorm Röntgen? Also als du dann quasi das Korsett schon hattest?
Kurz bevor ich ins Röntgenlabor gegangen bin.
Okay, spannend. Und ungefähr, also weißt du, wo du da dann warst? Weil du ja meintest, du warst eben am Anfang schon bei 50, 60 Grad. Wie warst du dann so, sage ich mal, so dazwischen unterwegs?
Da bin ich tatsächlich auf, ich sag mal, 45 dann runter. Dann habe ich da rangekratzt. Und in den Korsetts gab es eine leichte, also es gab keine richtige Korrektur, sondern man hat gemerkt, okay, das wird nicht so schnell wieder schlimm. Genau, aber relativ schnell, also nach, ich würde mal sagen, 1,5 Jahre, haben sie mir ein zweites Korsett angefertigt. Der erste war, also ging bis über die Brust. Und das zweite, dann habe ich tatsächlich einen Sling bekommen über die linke Schulter, weil sich da die Skoliose auch in die Richtung entwickelt hat.
Ja, okay. Und hast du dann auch wieder mit Schwimmen eigentlich begonnen? Weil während des Gipskorsetts musstest du ja auf jeden Fall pausieren. Aber hast du da danach dann wieder das Schwimmen aufgenommen?
Ja, das war meine größte Motivation tatsächlich und auch mein größter Freundeskreis. Da war ich wirklich auch motiviert und ganz, ganz fleißig dabei, sodass ich wirklich auch keine Physiotherapie gebraucht habe, sage ich mal. Sondern ich hatte wirklich jeden Tag 2 Stunden Training und da war ich auch ganz fleißig. Außerdem waren es meine 2 Stunden ohne Korsett und das war auch wirklich toll.
Genau, sehr cool. Also hat bei dir quasi auch zur Korsett-Tragezeit dazugezählt, die 2 Stunden quasi von deinem Sport. Sehr schön, ja. Okay, Gut, wie geht's dann weiter, meine Liebe? Weil vielleicht darf ich es ja schon verraten. Du bist ja operiert.
Ja, ich bin
Genau.
operiert.
Also
Ja.
erzähl mal, wie ging's weiter?
Also, es hieß dann auch immer, nach Ende des Wachstums kann ich das Korsett abschulen, beziehungsweise brauche ich kein Korsett mehr. Es wird nicht besser, es wird aber auch nicht schlimmer. So war die Aussage, sodass ich Ende 9. Klasse, also 2004, genau, Ende 2004, habe ich dann die Aussage bekommen vom Professor, so jetzt ist vorbei, du bist jetzt ausgewachsen, jetzt brauchst du dein Korsett nicht mehr. Ich glaube, das war der schönste Tag meines Lebens und ich dachte tatsächlich, wir sehen uns nie wieder. Genau.
Boah, das
Also.
kann ich. Das, ja, es ist wie ein Befreiungsschlag. War bei mir auch so. Ich war so, Gott sei Dank, endlich das Ganze vorbei. Und ich musste jetzt schon schmunzeln, als du das gesagt hast, weil du weißt es eh, wenn du all die
Ja.
Folgen gehört hast. Aber bei mir war es ja genauso. Mir hat man auch gesagt, ja, also ausgewachsen, jetzt kann man das weglassen und ja, kümmere dich vielleicht ein bisschen um deinen Rücken, aber passt schon, wird alles stabil bleiben.
Genau.
Okay, gut. Das heißt, gab es dann eine Abschulungsphase des Korsetts, wo du dann die Tragezeit reduziert hast, oder war das dann wirklich so ein Bäm und weglassen?
Nee, das war ein Bäm und weglassen. Eigentlich
Ja,
wollte
ach
ich auch
je.
das Korsett verbrennen, aber sie haben gesagt, nee, das ist nicht so gut.
Alles
Aber nee, es
klar,
gab
ja.
kein Abschulen. Ich glaube, wir haben eine Party gefeiert, tatsächlich. Das haben wir wirklich zelebriert. Aber das war es dann. Genau.
Okay. Gut, das heißt, ich nehme aber an, dass alles ein paar Jahre gut gegangen ist, oder? Das heißt, du hast dein Leben, sage ich mal, weitergelebt, warst dann quasi in der Schule noch fertig, nehme ich an.
Genau. Also bei uns gibt es kein Gymnasium. Also es gibt zwei Stufen. Das heißt, ich habe dann die Schule gewechselt und habe weiter fleißig trainiert. Und wie gesagt, mein letzter Korsett habe ich 2004 abgeschult. Und im April 2005, da war ich 15, da hatten wir so ein Schwimmtraining, so ein Intensivtraining, eine Woche lang, ein bisschen außerhalb mit 2 Stunden früh, 2 Stunden abends und mal zwischendurch auch noch ein bisschen, ja, Sport im Trockenen. Und da haben meine Beine beim Training, also im Schwimmbecken, haben plötzlich meine Beine aufgehört zu funktionieren. Und das war ein großer Schreck.
Wow,
Tatsächlich.
während du im Wasser warst.
Ja.
Puh.
Ja.
Okay, gut. Jetzt bist du natürlich eine erfahrene Schwimmerin. Das heißt, du kannst dich natürlich, also du hast jetzt ich nehme an, keine Probleme gehabt, sage ich jetzt mal, mit dem Untergehen. Also du kannst das ja gut mit den Armen kurz zumindest kompensieren, oder? Aber da
Genau.
wird einem schon anders. Puh, das kann ich gut verstehen, wenn. Und in beiden Beinen auf einmal kein Gefühl mehr.
Genau, gar kein Gefühl mehr irgendwie, also nur Schmerzen im ganzen Rücken, sodass ich wirklich auch das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr atmen. Und ja, ich glaube auch ein ganz großer Schreck dann in dem Moment. Und man hat mich dann in dem nächsten Ort dann ins Krankenhaus transportiert. Meine Eltern waren natürlich nicht da. Und da ich gesagt hatte, dass ich Rückenprobleme hatte, beziehungsweise Skoliose, haben sie natürlich ein Röntgenbild gemacht. Und damals gab es noch diese Folien, also diese Röntgenbilder als Folien. Und ich sehe noch, wie der Arzt dieses Röntgenbild dann an der Tafel hängt. Und ich gucke auf den Rücken und denke, oh weia, irgendwas stimmt nicht. Das ist wieder wie am Anfang. Wenn nicht noch sogar schlimmer. Also da habe ich wirklich an den, ich sag mal, 70 Grad dann auch noch gekratzt.
Oh,
Genau.
wow, okay. Und das war jetzt, wenn ich es richtig jetzt gehört habe, so ein Dreivierteljahr, oder? Nach deiner
Genau.
Korsettabschulung.
Ja.
Gut,
Ja, ja.
was hat der Arzt dann gesagt? Und hattest du dann eigentlich, als du im Krankenhaus warst, ist das Gefühl wieder zurückgekommen in den Beinen oder war das nach wie vor nicht mehr da?
Nach ganz vielen, also ich hatte Muskelentspannungstabletten bekommen, etc. Und irgendwann ist das Gefühl wieder gekommen. Irgendwann nach ein paar Wochen, sag ich mal, konnte ich wieder normal laufen. Ja. Ja.
Okay, Wie ging es dann weiter? Weil dann geht es natürlich eben in die Richtung, okay, welche Therapien etc. macht man? Geht es doch in Richtung OP?
Ja, tatsächlich. Also der Arzt dann in der Notaufnahme hat gesagt, ich kann keine Diagnose jetzt ausstellen. Ich würde mal sagen, gehen Sie bitte schnellstmöglich zu Ihrem Orthopäde zurück.
Und du so, wow, super, vor einem Dreivierteljahr dachte ich, ich sehe ihn nie
Genau.
wieder und jetzt bin ich wieder da. Juhu. Ja,
Ja. Und ich hatte aber noch diese Horrorgeschichte im Hinterkopf und dachte, ich kann nicht nochmal dahin. Also, das sind bestimmt gute Ärzte, überhaupt kein Problem. Das war auch ein sehr bekannter Professor. Ich glaube, der ist nicht mehr aktiv jetzt. Aber das war für mich, nee, ich
zu
muss.
sehr behaftet mit die
Genau.
mit dieser Vergangenheit, ja.
Genau. Und durch einen Bekannten aus dem Schwimmclub bin ich auf einen anderen Professor gekommen und habe dann Gott sei Dank tatsächlich schnell einen Termin bekommen bei denen, ohne dass ich noch 6 Monate warten musste. Und dann war es dann sofort klar, dass wir müssen operieren, das bringt ja nichts. Die Skoliose ist wieder fast schlimmer, wie überhaupt vorm Korsett oder vorm Gips sogar. Das wird sich dann nicht bessern. Genau. Und das
Ach,
Thema
Audrey,
Erwachsenenkorsett war auch nicht drin.
Erwachsenenkorsett war kein Thema. Okay, ja. Also Audrey, mir blutet immer das Herz, weißt du, wenn ich höre, Korsett 23 Stunden am Tag getragen, ja, und sportlich gewesen. Und klar, ich sage jetzt einmal, da war keine Füße dabei und Reha und so weiter, glaube ich, war damals auch kein Thema. Aber trotzdem, du hast alles in deiner Macht Stehende mit deinem damaligen Wissensstand getan. Und ich finde das immer so schade, wenn man dann irgendwie diesen, ja, wieder diesen Rückschritt hat und sich denkt, so, boah, das kann doch jetzt nicht sein, ja. Jetzt steht das wieder auf. Kannst du dich noch erinnern an die Zeit?
Ja, das war tatsächlich sehr bitter. Also zu merken, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich war ganz fleißig. Ich habe mein Korsett wirklich 24 Stunden lang getragen, war sportlich. Und trotzdem bin ich irgendwie eine von, weiß ich nicht, wie viele, weil für uns damals war es, also ich habe nicht viele Kontakte gehabt mit anderen Skolis. Aber für uns war es halt, ich kannte das von meiner Oma, Wachstum zu Ende, da passiert nichts mehr. Klar ist immer ein Restskoliose, das ist ja klar, dass es eine Restkrümmung gibt, aber dann ist das auf jeden Fall vorbei und man hat Ruhe. Genau, dem war aber nicht so.
Das heißt quasi auch diese OP, das war dann eine Sache, wo du gewusst hast, okay, das wird jetzt dann quasi anstehen. Was haben die Ärzte da auch gesagt? Also gab es da eine Chance, dass dann auch diese Beschwerden, dass das auf jeden Fall dann nicht mehr zurückkommt mit den Beinen?
Das war, glaube ich, das mit den Beinen war tatsächlich nicht mehr Thema. Ich glaube, das war tatsächlich, ja, der Rücken, der auch noch so richtig durch diese Intensivzeit
Und
richtig
Muskeln.
belastet wurde. Die Muskeln waren einfach nur total verspannt und dann hat der Körper gesagt, nee, jetzt kann ich nicht mehr. Aber grundsätzlich nicht unbedingt oder nicht zu 100% nur mit der Skoliose zu tun. Genau.
Und wann war es dann soweit, meine Liebe?
Das war im Oktober, war es soweit.
Okay, also nicht viel Zeit eigentlich dazwischen dann vergangen.
Nee, tatsächlich. Also ich hatte nur Zeit, damals durfte ich selber irgendwie Blut abgeben und also für meine OP. Und wir haben dann einfach die Sachen mit der Schule geklärt, weil das war ein Jahr vorm Abi und das wollte ich auch nicht verpassen. Sodass, ja, also das ging tatsächlich relativ schnell. Ja. Und das war auch gut so. Also natürlich hatte ich Respekt vor der OP und man wird dann auch sehr ausführlich aufgeklärt. Aber ich dachte, das kann nur besser werden. Und dachte auch tatsächlich, durch die OP habe ich dann Ruhe. Wenn die OP vorbei ist, dann sehe ich meinen Arzt tatsächlich nie wieder. Genau.
Okay, gut. Ob das wahr wurde oder nicht, das wirst du uns dann nachher gleich erzählen.
Genau.
Aber erstmal die Frage natürlich, wie ist es verlaufen? Von wo bis wo wurdest du versteift und was war dann so deine Restkrümmung?
Also die Restkrümmung habe ich nicht nochmal, aber ich bin von TH2 bis L2. Genau.
Okay, gut. Also quasi beinahe fast ganze Brustwirbelsäule und unten hast du quasi noch zwei Segmente dann frei in
Genau.
der Lendenwirbelsäule. Okay. Wie war es für dich wieder das Reinfinden in das neue Normal, sage ich mal, nach der OP?
Das war natürlich die Zeit in der Intensivstation. Das waren bei mir auch ein paar Tage. Ich glaube, jeder, der eine OP hatte, kann sich an den ersten Moment erinnern, wo es alles noch verschwommen ist, wo man noch keine Schmerzen hat. Aber die erste Frage ist: Beweg mal deine Füße. Und ich sehe noch meine Mama damals, wie sie. Also ich höre sie noch weinen und dachte, oh mein Gott, ist das schief gegangen. Aber nein, das waren Freudentränen.
Okay, super, ja.
Genau. Aber das war erstmal der erste Schreck. Ja, dann tatsächlich nach der OP. Ich habe von vielen gehört, dass sie so schnell sich wieder hingesetzt haben und wieder gelaufen sind. Bei mir sind es schon 2, 3 Wochen vergangen, ehe ich dann mich wirklich bewegen konnte. Die Schmerzen waren auf jeden Fall da und sind auch sehr lange dann danach geblieben, sodass ich wirklich auch ganz viel Schmerzmittel nehmen musste. War nicht so schön, aber das war auf jeden Fall eine Motivation zu sagen, schnell wieder auf die Beine kommen, schnell wieder in die Schule kommen und schnell wieder schwimmen gehen,
Ja,
tatsächlich.
genau. Wollte ich gerade fragen, war das genau, braucht das Schwimmen gehen dir da natürlich, weil das ist so extrem wichtig, glaube ich, dass man irgendwie nach der OP auch dieses Ziel hat. Und bei dir war das ja ganz klar, hey, ich möchte mein Abi normal machen und ich möchte meinem Hobby wieder nachgehen können.
Genau.
Und ich glaube, das
Genau.
sind solche Treiber, wenn man das irgendwie im Kopf vor Augen hat. Also cool, dass du da irgendwie gleich zwei hattest irgendwie.
Ja, nee, das war auf jeden Fall eine große Motivation. Und ich meine, das Gute an Kinderkrankenhäusern ist, dass man auch sieht, dass es andere Kinder gibt, die es noch schlimmer trifft, die nicht so schnell aus dem Krankenhaus rauskommen und die nicht nur eine OP haben, sondern ganz viele. Und da relativiert man ein bisschen tatsächlich. Also ich war dann froh, dass es alles gut geklappt hat, dass meine Beine funktioniert haben und dass ich wieder ein ganz normales Leben dann führen
Ja,
konnte.
absolut, absolut, ja. Und das ist irgendwie das Schöne, sage ich mal. Wir haben ja mit unserer modernen Medizin mehrere Möglichkeiten. Und so wie es eben ist, also wenn es nicht irgendwas komplett schief geht, wir haben immer noch unsere zwei Beine, auf die
Ja.
wir uns verlassen können. Und das ist für viele nicht mehr oder vielleicht war es sogar nie möglich. Und wenn man mal in so ein Umfeld kommt, dann wird man schon so ein bisschen demütig und denkt man sich vielleicht, puh, okay, Gott sei Dank habe ich nur das, ja, und kann vielleicht auch da sich denken, hey, aber ich mache, weißt du, wenn ich immer so Personen dann sehe, dann denke ich mir, ich möchte für mich irgendwie mit meinem Schicksal unter Anführungszeichen das Beste rausholen, weil nicht alle haben die Möglichkeiten, die ich habe. Nicht alle haben zwei Beine, die sie tragen können. Und ich möchte das Beste aus diesen zwei Beinen, sag ich mal, wenn du so möchtest, rausholen,
Absolut.
ja,
Ja.
weil das ist ein absolutes Geschenk und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, ja, was du gerade gesagt hast, ja. Okay, dann musst du uns aber natürlich sagen, hat's geklappt mit deinem Plan, mit deinem Abi und wieder zurückzukehren quasi ins Schwimmen?
Ja, also die wichtigsten Lehrer, sage ich mal, sind dann in der Zeit so zwischen Oktober und Dezember dann zu mir nach Hause gekommen und haben mir die Hausaufgaben gebracht und ein bisschen was erklärt. Das war auch wirklich auch super alle haben super mitgemacht und ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass alles so geklappt hat, wie es geklappt hat. Ich konnte mein Abi ganz normal schreiben im Januar. Das war auch meine große Motivation. Nach Weihnachten wollte ich wirklich zurück in die Schule kommen. Das hat auch geklappt. Am Anfang hatte ich natürlich Schwierigkeiten, so lange zu sitzen. Also Unterricht hat immer mindestens 2 Stunden gedauert und die Abi-Prüfungen haben gleich 4 Stunden gedauert. Das war ein bisschen schwierig und herausfordernd, aber das hat alles gut geklappt und toi, 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 dann ja.
Super, super perfekt. Und von den Beschwerden und Schmerzen, weil du jetzt auch meintest, dass die relativ lang noch da waren, so ungefähr einen Zeithorizont. Wann war es so, dass du gesagt hast, gab es diesen Moment, okay, jetzt sind die Beschwerden weniger oder so wenig, dass ich eben Schmerzmittel absetzen konnte und so weiter?
Ich habe tatsächlich hart die Schmerzmittel dann irgendwann mal abgesetzt, weil ich der Meinung war, dass mein Körper ein bisschen Schmerzen produziert, um eben Schmerzmittel zu bekommen. Also das war auch eine Zeit, so ich sag mal 3-4 Wochen, wo es ein bisschen schwierig war. Aber dann waren die Schmerzen, also auf einer Skala von 1 bis 10, da war ich bei, also konstant bei 3. Und für mich war es ja klar, irgendwie, die Schmerzen, die gehören dazu. Ich weiß jetzt mittlerweile, dass es nicht so ist, aber ich habe die letzten 30 Jahre so gelebt, ne, dass die Schmerzen irgendwie dazu gehören. Das ist ja normal, wenn man einen kaputten Rücken hat, dass man Schmerzen hat. Mal mehr, mal weniger. Genau, aber
Okay,
sind halt
das heißt,
immer da.
Du warst jetzt quasi auch, quasi, wenn wir jetzt ganz, ganz weit nach vorspulen, du warst jetzt eigentlich die ganze Zeit nie wirklich beschwerdefrei, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig, genau.
Und wo hast du es am meisten gemerkt oder was hat dich so täglich begleitet?
Also ich sag mal, die normalen Schmerzen, die waren ja immer da. Ich wusste aber, es gab tatsächlich Anzeichen für, okay, jetzt habe ich es irgendwie übertrieben oder jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Und da werden die Schmerzen auf jeden Fall stärker, sodass ich da wieder auf Schmerzmittel zurückgreifen kann, wie zum Beispiel lange sitzen oder lange stehen oder nie so viel Bewegung, was ich dann im Studium dann, also ich habe schon im Studium versucht, trotzdem ins Fitnessstudio zu gehen oder schwimmen zu gehen. Aber das war, irgendwann hat die Zeit ein bisschen gefehlt und tatsächlich habe ich da gemerkt, dass die Schmerzen dann dadurch stärker waren.
Und was waren deine oder was sind deine normalen Beschwerden?
Naja, hauptsächlich an den Anschlusssegmenten tatsächlich, also im Schulterbereich.
Ja.
Und im, ja, im Beckenbereich, das ist immer, ja, da tut es immer weh, sage ich mal. Und wenn ich es wirklich übertrieben habe, dann ist es wirklich Richtung Schulterblätter, also zwischen die Schulterblätter, da habe ich wirklich gemerkt, okay, das fühlt sich an, als würde man nicht mehr so richtig atmen können tatsächlich. Das nenne ich mal eine Krise. Genau, das hat wirklich, das wirkt sich auf die Lungen ausgefühlt.
Wow. Aber trotzdem, dass du immer diesen, sage ich mal, leichten Pegel mit eben so Ausschlägen hattest, hast du ja, du hast es jetzt schon erwähnt, du hast dein Abi gemacht, du hast studiert, du hast doch 2 Kinder bekommen. Vielleicht kannst du uns auch darüber was erzählen, weil das ist ja auch immer eine Frage. Da gibt es ja auch eigene Podcast-Folgen dazu, auch von Physiotherapeuten mit Skoliose und Schwangerschaft dazu. Aber die kann ich auch immer jedem sehr empfehlen. Aber natürlich auch immer sehr interessanter Erfahrungsbericht. Also war das ein Thema bei dir auch so mit dem Thema halt eben Kinderwunsch jetzt nur auf Hinblick die Skoliose, dass du dir halt darüber Gedanken gemacht hast, oh, geht das jetzt mit der Versteifung, geht das nicht, muss ich da irgendwas beachten?
Also tatsächlich Kinderwunsch oder mit der Versteifung war es nie eine Frage, weil kein Arzt hat mir gesagt, ich dürfte keine Kinder bekommen oder ich sollte keine Kinder bekommen. So wie kein Arzt zu mir gesagt hat, du solltest vielleicht regelmäßig zur Kontrolle gehen oder solltest vielleicht auch Physiotherapie machen. Und genau, also beim Kinderwunsch war es tatsächlich kein Thema. Da, wo es angefangen hat, Thema zu sein, war, als die Frage kam, ob ich eine PDA bekommen kann. Ich glaube, das wäre möglich gewesen. Ich habe keine gebraucht für kein Kind. Das, die Herausforderung bei mir, also bei beide Schwangerschaften, war tatsächlich das Gewicht. Ich habe nicht viel zugenommen, aber ich habe verdammt große Kinder bekommen und ich hatte wirklich alles im Bauch.
Ja.
Sodass es wirklich sehr schnell nach vorne gezogen hat. Ich war trotzdem aktiv, hat dann Yoga gemacht, Pilates, schwangeren Schwimmen, habe versucht, wirklich dann den Rücken so weit wie möglich zu entlasten. Ich hatte auch so einen Gürtel bekommen, um den Bauch ein bisschen zu stützen, sage ich mal. es hat alles nicht so viel geholfen, ne? Aber ich wusste am Ende, sind nur 9 Monate, ich halte es durch und dann habe ich die Belohnung am Ende. Genau.
Ja, okay. Das heißt, haben sich denn auch besonders diese Lendenwirbelsäulen-Beckenbeschwerden, waren das dann die, die noch stärker geworden sind?
Ja,
Ja.
das war wirklich Hölle am Ende tatsächlich. Das
Okay.
waren extreme Schmerzen und vor allem dann auch komplett ohne Schmerzmittel. Und wenn man sowieso am Ende der Schwangerschaft ist und einen dicken Bauch hat, ist jede Bewegung sowieso anstrengend. Das war, ja, also die letzten Wochen von jeder Schwangerschaft waren ein bisschen lang.
Ja, okay. Und bei der Geburt war da die Versteifungsstrecke nochmal irgendwie Thema eben. Du hast jetzt eh auch schon angesprochen, PDA hast du nicht gebraucht. Gab es da noch irgendwelche Sachen oder sagst du, nö, also alles quasi ganz normal?
Nö, alles ganz normal. Also ich bin seit der OP bin ich einfach davon ausgegangen, was mein Körper machen kann, macht es. Und einen Katzenbuckel werde ich nicht machen können. Und ja, das ist ja
Genau, ja.
genau. Aber das war nicht wirklich Thema tatsächlich.
Ja, okay, super. Also das glaube ich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Info auch für die Skolis da draußen. Also es gibt sie natürlich auf jeden Fall, die Skolis, die operiert sind, die ihre Kinder auch per natürlicher Geburt auf die Welt gebracht haben, sogar zwei. Und danke auf jeden Fall, dass du da so offen bist und das mit uns teilst. Wie ging es dir dann? Also sind diese Beschwerden dann nach der Geburt und in dieser Rückbildezeit, ist es dann wieder besser geworden, dadurch, dass natürlich auch dieses Zusatzgewicht weg ist?
Ja, also unten ist tatsächlich war das Zusatzgewicht weg und ich bin auch sehr schnell wieder aktiv geworden. Also da war auch immer Mami fit oder irgendwelche Sportaktivitäten auch mit Kind. Das war auch sehr gut und sehr wertvoll. Das heißt, unten waren die Beschwerden weg. Dafür aber dadurch, dass ich die Kinder dann sehr oft getragen habe, war es wieder. Ja, dann eher im Schulterbereich dann wieder beschwerlich.
So, und jetzt muss ich dich aber natürlich fragen, weil die ganzen Podcast-Folgen sind ja jetzt in den letzten 4, 5 Jahren online gegangen. Jetzt hast du vorhin, glaube ich, erwähnt, dein jüngstes Kind ist 4,5, richtig?
Vier, genau, ja.
Vier, genau. So. Was hat dich jetzt dazu bewogen, dich nochmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, ich glaube, meine chronischen Beschwerden, die ich da habe, vielleicht kann ich da doch mehr machen?
Das hat tatsächlich, ich würde mal sagen, vor 1,5 Jahren angefangen, dass die Schmerzen wirklich so schlimm waren, dass ich auch im Bett Schmerzen hatte, dass es mich geweckt hat. Genau, also ich habe trotzdem versucht, weiterhin Sport zu machen. Ich hatte mit dem Joggen angefangen. Das ist auch ein lustiges Thema. Habe dann Fitness im Wald gemacht. Also wirklich war ganz, ganz aktiv weiterhin. Und ich konnte alles tun, was ich wollte. Die Schmerzen waren nicht weg und die wurden immer schlimmer. Und irgendwann hat tatsächlich mein Hausarzt gesagt, na, sie sollten mal vielleicht dann einen Orthopäde aufsuchen. Ja, wie lange haben sie keinen Orthopäde mehr gesehen? 20 Jahre ungefähr. Ganz schlecht. Genau, und so habe ich Ende letzten Jahres, also im Sommer, habe ich eine Orthopädin gefunden und habe aber auch angefangen. Bis jetzt waren die Schmerzen, habe ich die Schmerzen immer für mich behalten. Man hört auch von vielen, ja, ich habe ja auch Rückenschmerzen oder bei Migränepatienten, ja, ich habe auch Kopfschmerzen. Und deswegen wollte ich das auch nicht, also zum einen nicht so eine große Glocke hängen und zum anderen dachte ich, wenn ich nicht drüber rede, dann sind die Schmerzen auch nicht da, so ungefähr. Das funktioniert aber nicht, ne? Und deswegen habe ich tatsächlich angefangen, auch auf Arbeit, zu sagen, ich habe Rückenschmerzen, ich kann jetzt nicht, jetzt muss ich was machen. Und da hat ein Kollege, hat eine Bekannte, die deinen Podcast kennt und
Wie
es
cool.
empfohlen hat, die gesagt hat, hier. Und da habe ich angefangen, wirklich alle alle Folgen zu hören, von Schrot überhaupt zu erfahren, mich dann weiter zu belesen und durch die ganzen Geschichten und Erfahrungsberichte auch zu merken, okay, es gibt doch bestimmt einen Weg ohne Schmerzen, das ist doch möglich. Genau, parallel dazu hat meine Orthopädin gesagt, waren Sie schon mal zur Reha? Nee, ich dachte, naja, Skoliose operiert, alles vorbei, wird sich sowieso nicht bewegen, was wollen wir denn überhaupt retten? Und sie hat gesagt, doch, doch. Also jetzt habe ich einen Antrag gestellt und freue mich, im Juni dann zur Reha zu gehen.
Yes, sehr schön, ich freue mich für dich, sehr cool.
Genau, und ansonsten wirklich auch durch den Podcast ganz viele Impulse bekommen und eine andere Motivation. Da auch aktiv zu sein, mir auch wirklich die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich möchte auf jeden Fall Physiotherapie bekommen, wo ich nicht nur Massage und Fungopackungen bekomme, sondern auch aktiv was mache und Bewegungen lerne, wo ich, wenn ich Schmerzen habe, wenn es akut wird, da weiß ich, ich roll meine Matte aus und ich mache die Übungen und es entlastet mich auf jeden Fall. Und mir auch mehrmals die Woche wirklich die Zeit dann zu nehmen, zum Sport zu gehen, Krafttraining zu machen. Genau.
Ja, voll. Weil ich glaube, also an der Motivation fehlt es dir nicht. Die Sache ist quasi nur für dich, ein wirklich abgestimmtes Konzept zu finden und wirklich, sage ich jetzt mal, auch auf deine Skoliose zugeschnittene Programme, Physiotherapie und vieles, vieles mehr zu bekommen. Und ich glaube, dass du mit dem da richtig große Erfolge erzielen wirst. Also ich finde das so toll, weil deine Geschichte, und ich finde es jetzt auch toll, dass wir eigentlich gerade an dem Punkt sind, wo du erst etwas änderst. Das ist, wir haben jetzt eigentlich noch nicht diese Transformationsreise. Aber wir sehen schon, hey, du hast jetzt viele Jahre damit gelebt und hast aber jetzt in den Schluss gefasst, okay, jetzt hat es ein Level erreicht, das will ich einfach mein ganzes Leben lang nicht mehr haben. Und deswegen finde ich, es ist nie zu spät zu sagen, so, und jetzt sehe ich hin und jetzt möchte ich das nicht mehr so haben. Weil bei mir genauso, ich hatte auch diese Phase, ja, wo ich gesagt habe, alles genauso, wie du beschrieben hast, ja, mit dem, ja, na, jeder hat ja Rückenschmerzen und ich brauche mich doch nicht so aufspielen und andere haben das bestimmt viel schlimmer als ich und so weiter, bis man dann hier mal sagt, stopp und mal die Bremse zieht, ja.
Ja.
Ach, deswegen, und ich glaube, das wird immer belohnt, also es wird immer belohnt, auf diese Reise zu gehen und eben diesen, ich sage immer, diese Zuversicht zu haben, dass wenn ich mich damit beschäftige, intensiv und mir da die richtigen Leute ins Boot hole, dass ich da auch in die richtige Richtung unterwegs bin. Und klar, bei manchen fruchtet das sofort, das sehe ich auch bei mir im Training, ja. Also bei manchen, die schreiben mir nach 10 Trainings, unfassbar, all meine Beschwerden sind weg und das und das und jenes, ja. Und andere, da braucht man ein paar Monate, ja. Und wir sind vielleicht mit einer Reduktion irgendeines Beschwerdelevels auch happy, ja. Aber das ist immer so ganz, ganz individuell, aber ich glaube, ein langer Atem und dranbleiben, das zahlt sich immer auf jeden Fall aus. Und danke, dass du uns da ja so mitgenommen hast, auch ins Detail, was du jetzt alles angestoßen hast. Und freut mich, dass eben der Podcast da auch so einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte. Und jetzt gibst du natürlich an alle Skolis, auch die vor dir hier ihre Geschichte erzählt haben, auch etwas zurück, weil die haben jetzt auch einen weiteren, sag ich mal, Erfahrungsbericht, aus dem sie schöpfen können.
Ja, ich hoffe, dass es tatsächlich hilft. Also das Problem war, dadurch, dass ich mich nicht gekümmert habe, haben wir jetzt auch durch die letzten Untersuchungen wirklich festgestellt, dass die Anschlusssegmente wirklich dann ganz dolle gelitten haben. Also Nerven zerquetscht und Bandscheiben beschädigt oder Bandscheibenvorfälle etc. Und deswegen, das ist natürlich schmerzhaft, ne? Aber das Ganze drumherum und auch sagen, es hat Klick gemacht, als beide Kinder irgendwann mal, vor allem die Kleine, gesagt haben, Mama, du hast Rücken oder Mama, du hast wieder Rücken. Ich habe immer häufiger gesagt, ich kann das nicht machen, ich kann gerade nicht, weil ich Rücken habe. Und das ist natürlich, ja.
Und das hat es dir gespiegelt, das willst du nicht haben und du willst für deine Kinder natürlich ganz, ganz lange noch alles Mögliche tun können und nicht durch den Rücken eingeschränkt sein. Und das ist wieder so ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir dafür, wie soll ich sagen, wir geben viel, viel mehr für andere, als wir das nur für uns selbst tun würden. Und manchmal können wir es einfach so als Augenöffner nutzen auch, ja.
Ja,
sehr schön. Ach, Audrey, ich danke dir viel, vielmals, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Hast du jetzt zum Abschluss noch vielleicht eine Botschaft an die Skolis da draußen? Eine Sache, die dir vielleicht ganz besonders wichtig ist?
Ja, also für mich ist erstmal ganz wichtig, immer dran zu bleiben, zu sagen, es wäre schön, seinen Orthopäde nie wieder sehen zu müssen, aber das ist nicht so. Und dann findet einer, mit dem ihr euch gut fühlt und wohlfühlt und bleibt einfach dran und lasst die Schmerzen keine Chance, würde ich sagen.
Ja, oh, schön, schön. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich nochmal vielmals bei dir, meine Liebe, und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Dankeschön, ja auch.
Tschüss.
Eine kurze, ganz wichtige Information für dich. Vielleicht kennst du es, du willst alles richtig machen, aber je mehr du da draußen liest, desto größer wird die Verwirrung. Und auch im Internet, da widersprechen sich die Ratschläge und manchmal bleibt da einfach nur mehr dieses Gefühl zurück, mache ich überhaupt das Richtige, tue ich überhaupt genug? Und eigentlich willst du ja nur eins, du willst, dass du am richtigen Weg bist, um Progression aufzuhalten, um Schmerzen zu lindern, um deine Lebensqualität zu verbessern. Und oftmals, ich kenne das so gut von mir selbst, da steckt man halt alleine einfach fest, weil Suchmaschinen und Foren, ja, die liefern oftmals gefährliches Halbwissen. Und Einzelgespräche, die sind sehr, sehr wertvoll, aber oft richtig schwer zu bekommen und mit viel Aufwand verbunden. Und Fachbücher, ja, die sind schwer verständlich und bringen oft wenig Praxisbezug mit. Und was dann oft bleibt, ist eben diese Unsicherheit, dieser Frust und ganz oft auch diese Sorge, einfach wertvolle Zeit zu verlieren. Und genau deswegen habe ich das Skoliose-Hilfe-Online-Event ins Leben gerufen, wo dir führende Skoliose-Experten, also Ärzte, Physiotherapeutinnen und Trainerinnen, an einem Sonntag dir direkt in dein Wohnzimmer das Wissen verständlich auf deinen Weg mitgeben. Es wird um aktuelle Behandlungsmöglichkeiten gehen. Es wird auch ganz, ganz viel um das Thema Schwangerschaft, Hormone, Wechseljahre, also auch Physiotherapie in den unterschiedlichsten Lebensphasen gehen. Es wird eine praktische Einheit, skoliosegerechtes Pilates-Training geben. Und von mir wirst du erfahren, warum im Erwachsenenalter eben nicht alles verloren ist und was man alles noch tun kann. Besonders so Stichpunkte wie skoliosegerechtes Krafttraining, Mentaltraining, aber auch Erwachsenenkorsett werden da angesprochen werden. Mein Ziel ist es, egal ob du gerade ganz am Anfang bei der Diagnose Skoliose stehst oder ob du vielleicht Elternteil bist oder du ganz, ganz schon lange auf diesem Weg unterwegs bist. Ich möchte, dass du zum CEO deiner Skoliose wirst, denn das ist so super wichtig, um auch später dann mal Entscheidungen treffen zu können, sich selbst auszukennen, sich dieses Wissen anzueignen, weil es gibt so wenige Menschen leider da draußen, die das Thema wirklich verstanden haben und auch tagtäglich mit ganz vielen Skoliose-Betroffenen arbeiten. Und du hast die Chance, dir dieses ganze Wissen einfach an einem Sonntag direkt in dein Wohnzimmer zu holen. Wenn du am Eventtag keine Zeit hast, dann ist es auch absolut kein Problem, denn ich habe es geschafft, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, alle Vortragenden davon zu überzeugen, dass sie dir die Aufzeichnung auch 14 Tage nach dem Event zugänglich machen. Das heißt, du bekommst, wenn du das hinzubuchst als Add-on, die Möglichkeit, dir alles in Ruhe nochmal anzusehen. Also ich glaube, leichter Skoliose-Wissen zu tanken geht einfach nicht mehr. Du findest in der Beschreibung unter dieser Podcast-Folge alle wichtigen Infos dazu, inklusive dem Anmeldelink.